Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling. Von der Leipziger Buchmesse.
Dies ist die dritte und letzte Stunde unserer Veranstaltung Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur, live von der Leipziger Buchmesse. Noch bis 16 Uhr stellen wir Ihnen Autorinnen und Autoren mit ihren neuen Büchern vor. Unsere Blütenlese in diesem Frühjahr sozusagen aus der Fülle der Neuerscheinungen. Wir, das sind Kolja Menzing, Jörg Plath und ich bin Dorothea Westphal. Freuen Sie sich mit uns auf Ulrich Wölk und Radka Denemarkova und jetzt zum Auftakt dieser Stunde Katja Bonit. Katja Bonit ist Späteinsteigerin. Ihren ersten Mord bekennt sie freimütig auf ihrer Website. Also ihren ersten Mord hat sie im Alter von 41 Jahren begangen, als Krimi selbstverständlich. Mittlerweile gehen eine ganze Reihe gewaltsamer Todesfälle auf ihr Konto. In ihrer Serie um die beiden eigenwilligen Berliner LKA-Ermittler Viktor Zaitsev und Rosa Lopez geht es ganz schön blutig zu. Wie Katja Bonit es trotzdem schafft, auch Geschichten über Menschen mit ihren alltäglichen Problemen zu erzählen und obendrein den Geschlechterverhältnissen im Kriminalroman den Kampf anzusagen, darüber spricht sie jetzt mit meinem Kollegen Kolja Menzing. Begrüßen Sie mit mir Katja Bonit mit ihrem aktuellen Krimi Krähentod.
Katja Bonit, Viktor Zaitsev und Rosa Lopez, das sind die beiden Berliner Polizisten, über die Sie mittlerweile drei Krimis geschrieben haben. Ein Mann, eine Frau, wen von beiden mögen Sie eigentlich lieber? Oder ist das so eine Tabufrage? Man fragt ja Eltern auch nicht, welches Kind sie lieber mögen. Darf man das fragen?
Ja, das haben Sie ganz gut zusammengefasst. Wir Krimi-Schriftsteller und Schriftstellerinnen werden ja auch oft gefragt, ob wir Chandler oder Hammett lieber mögen. Und ich entscheide mich da ungern, weil es natürlich unterschiedliche Qualitäten sind. Bei den beiden, vielleicht wenn ich ein bisschen die Unterschiede erkläre, Viktor bin ich einfach sehr zugeneigt, weil er es wirklich schwer hat, weil er eigentlich ein echt starker Typ ist. Und aber immer wieder scheitert. Und Rosa Lopez ist ja auch eine, ja, muss man sagen, auch eine relativ gequälte Figur, aber sie ist unheimlich tough und oft heißt es ja auch die Lopez-Seitzer-Freie und manchmal habe ich das Gefühl, sie überholt Viktor langsam so ein bisschen.
Okay. Sie haben gesagt, der Viktor Zaitsev hat es ganz schön schwer. Der hat vor allen Dingen schon einiges mitgemacht. Ne? Also was ist das eigentlich für ein Polizist? Der Name ist russisch, klingt russisch, kommt aus Russland, ist eingewandert nach Deutschland, alles nicht so leicht gewesen. Vor allen Dingen ist der aber schwer krank gewesen. Der hat einen Gehirntumor gehabt, das wissen wir aus den vorherigen Romanen. Warum haben Sie die Figur so schwer beladen? Warum liegt da so viel Gewicht drauf?
Naja, das gibt verschiedene Gründe dafür. In dem Moment, wo man anfängt zu schreiben, ich war in einer besonderen Stimmung und das war keine positive Stimmung. Ich glaube, diese Romane sind durchflutet von so ein bisschen Weltuntergang. Und es ist persönlich was ich auch sehr gerne lese. Ich bin nicht so interessiert an heiler Welt. Wir leben ja auch nicht in einer. Und ich glaube, Viktor Zaitsev hat sehr viel auch von Hiob. Es ist wirklich derjenige, der immer wieder geprüft wird. Und das hat für mich schon auch eine Faszination, aus diesen Prüfungen immer wieder hervorzugehen. Im Prinzip so wie wir alle jeden Tag.
Okay, Hiob ist ja ein super Stichwort. Hiob, dieser geplagte Mensch aus dem Alten Testament. Man kann sich bei Hiob viel vorstellen, was nach dem Ende der Geschichte doch passieren kann. Eins aber nicht, nämlich, dass Hiob mal Urlaub macht. Bei Viktor Zaitsev kann ich mir das auch nicht vorstellen. Trotzdem, den schicken Sie am Anfang von Ihrem neuen Roman in den Urlaub. Warum eigentlich? Warum will der Urlaub machen? Das ist doch so ein Typ, der entspannt sich auf dem Schießstand oder mit irgendeinem richtig krassen Verbrechen.
Ja, also Lopez auf dem Schießstand, Viktor hasst Urlaub. Ah, okay. Und es ist ja eigentlich auch, er ist sehr unwillig, dahin zu gehen. Es ist eigentlich so eine Art, seine Großmutter hat sich verliebt und er hat ihr so eine Art Hochzeitsreise versprochen.
Nach Russland.
Und, genau, die sollte in ihr Heimatland gehen. Und seine Babuschka Mila ist davon natürlich ganz begeistert. Viktor geht da eher so recht oder schlecht mit, wird so gezogen. Und Im Prinzip haben Sie das ja schon fast selbst beantwortet, denn natürlich wird ihm kein Urlaub vergönnt.
Das läuft nicht so richtig gut. Wollen Sie uns das mal eben vorlesen? Also das geht eigentlich schon am Anfang auf dem Flughafen gründlich schief.
Ja, sehr gerne. Wir steigen ein mit Kapitel 1, 2 Tage zuvor. Die Kugel riss dem Mann den Hinterkopf weg. Wjatscheslaw Maximow, wie Viktor später erfuhr. Knochensplitter und Blutstropfen flogen durch die Luft, deutlich sichtbar vor dem völlig weißen Hintergrund, ausgeleuchtet von dem grellen Licht am Flughafen. Der Mann strauchelte, wie von einer Eisenhand gestoppt. Viktor, der den viel zu schweren Koffer seiner Großmutter Mila und den eigenen hinter sich herzog, bemerkte, wie er im Fallen seinen Griff löste und jemanden neben sich mit zu Boden zog. Die Schüsse hallten nach. Der Mann sackte zusammen und Viktor fand sich halb über eine Frau gebeugt auf dem Boden wieder. Fängt ja gut an, dachte er. Der helle Marmorboden wirkte makellos und Viktor erwischte sich dabei, wie er immer wieder auf Russisch »Vnitz! Runter! Alle runter!« brüllte. Wie sich die Menschen nach und nach wie in einem Garbenkreis um ihn herum zu Boden warfen, wie andere panisch flüchteten. Einige verloren immer die Nerven. Die Frau unter ihm lag völlig still. Nach einer Weile rührte sie sich. Viktor bedeutete ihr mit einer Handbewegung, unten zu bleiben, aber er verlagerte sein Gewicht, das nicht unbeträchtlich war. Er wollte schließlich niemanden aus Versehen ersticken. Viktor schaute sich um. Er hörte die Schreie der Fliehenden nur noch leiser, als habe jemand die Lautstärke reguliert. Die Ankunftshalle leerte sich. Koffer und Taschen bedeckten den Boden wie Steine einen Strand. Kein Puls. Das sagte die Haut des Mannes, unter der das Blut nicht mehr zirkulierte. Viktor widerstand nur mühsam dem Drang, in dessen Anzugtaschen nach seinem Geldbeutel und seinen Papieren zu suchen. Den Tatort nicht verändern. Gewohnheiten, Gebote, die man nicht vergaß. Mordermittler. Wieder einmal AD. Wie schon so viele Male zuvor. Ich bin im Urlaub, dachte Viktor. Das hier geht mich gar nichts an.
Das ist natürlich, Dankeschön, das ist natürlich ein ganz großer Irrtum. Ein ganz großer Irrtum, das geht ihn nämlich alles sehr an. Ja. Das ist Viktor. Viktor ist in Moskau. Dann haben wir die Kollegin Rosa Lopez, die ist zu Hause in Berlin. Und da sieht es erstmal so ganz normal aus. Alltag einer berufstätigen Mutter, die hat ein schreiendes Baby auf dem Arm. Zu Hause gibt es ein bisschen Ärger. Der Mann hat keine Lust mehr, zu Hause zu bleiben. Die beiden streiten sich darum, wer jetzt endlich wieder arbeiten kann. Kommt mir sehr realistisch vor. Ist bei Ihnen zu Hause auch so?
nein, tatsächlich nicht. Weil ich, glaube ich, meine Berufung als Mutter nicht als so gequält empfunden habe wie Rosa Lopez. Was wir miteinander teilen, ist sicherlich die Unmöglichkeit der Arbeitsaufteilung. Ja, Job, Kinder, vielleicht noch so eine Art eigenes Leben unter ein Dach zu bringen. Vielleicht, was ich ganz schön finde, der Anschluss ist ja eigentlich, am Flughafen wird ein Schriftsteller erschossen und Bernhard Lopez' Frau ist ja auch Schriftsteller und er ist eigentlich in einer sehr unglücklichen Situation und jetzt hat er endlich Erfolg. Und was Sie vielleicht als realistisch bezeichnen, das ist diese Form von asymmetrischer Beziehung, die die beiden und eigentlich alle Figuren in meinen Romanen immer führen, dieses leichte aneinander vorbeileben. Man möchte zusammenkommen, aber es funktioniert nie so richtig.
Es gibt eine ganz wunderbare Szene. Die Rosa Lopez ist zu Hause, die hat ihr Baby auf dem Arm und dann kommt ihr Chef plötzlich zu Besuch. Das Baby ist gerade gestillt worden, liegt gemütlich auf dem Arm und dann sieht man plötzlich, man sieht beim Lesen, wie Rosa Lopez' Augen regelrecht leuchten und sie zu ihrem Chef sagt, jetzt erzähl mir endlich von dem Mord. Da ist ja nämlich auch in Berlin ist was passiert.
Ja.
Was ist passiert?
Ja. Natürlich war es die Aufgabe, diesen Roman wieder an 2 Schauplätzen anzusiedeln. Das Internationale ist ja auch ein großes Anliegen in Zeiten wie diesen, in Zeiten der Völkerverständigung, wie ich es positiv formulieren möchte. Und natürlich geschieht auch in Berlin ein Mord. Eine Journalistin kommt zu Tode. Sie hat sich bei einer wichtigen Zeitung beworben und soll eigentlich den Job bekommen. Und sie wird kaltblütig erschossen. Und ja, vielleicht darf ich das noch etwas weiterspinnen, denn in dem Moment, wo Rosa Lopez eigentlich versucht, wieder in den Beruf einzusteigen, da verschwindet diese Leiche.
Die Leiche verschwindet, das ist die Leiche einer russischen Journalistin, die so leicht systemkritisch ist. Mhm. Der Mann, der da in Moskau umgekommen ist, ein Schriftsteller, auch ein Systemkritiker. Wie kommen diese beiden Handlungsstränge zusammen? Scheint ja irgendwie zusammenzuhängen.
Ja, wenn ich jetzt nicht alles für Sie spoilern soll, nee, dann hängt das natürlich ganz stark zusammen mit Informationspolitik. Mhm. Und ja, hier auch das Anliegen, über Politik zu sprechen, über das, was unsere Zeiten so sehr bewegt aktuell, Fake News, Alternative Facts. Und im Endeffekt stellt sich raus, dass diese Fälle einfach verknüpft sind und eigentlich auch mit einer ganz prominenten Familie verknüpft sind.
Lassen Sie uns darüber doch mal reden. Fake News, das ist so eines der ganz großen politischen Schlagwörter oder Kampfbegriffe der letzten Jahre, insbesondere natürlich in Auseinandersetzung mit populistischen Politikern. Also das große Beispiel, nicht Trumps Wahlsieg, beeinflusst durch Falschmeldungen über Hillary Clinton. Möglicherweise hatten die Russen ihre Finger im Spiel. Was hat Sie an diesem Thema Fake News interessiert? Als Schriftstellerin.
Ja, ich thematisiere ja ganz stark in meinen Romanen den Begriff von Wahrheit. Also für mich hat Wahrheit schon einen unheimlich großen Wert. Aber machen wir uns nichts vor, Wahrheit ist ein sehr dehnbarer Begriff heutzutage geworden. Und ich bin auch Journalistin, mir ist natürlich auch deshalb viel an Akkuratesse gelegen, an Quellen, an der Tatsache, dass wir uns einer Wahrheit nähern zumindest. Und ich finde, heutzutage verliert das zunehmend seinen Wert. Und das bringt uns auf das Glatteis, wo Menschen gar nicht mehr differenzieren. Was ist denn jetzt noch wahr? Oder was kommt der Wahrheit nahe? Und für mich ist das oft wirklich vergleichbar mit Atomkraft. Es ist eine Macht, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Ich würde eindeutig sagen, die Russen haben Wahlen beeinflusst, aber wir Deutschen haben ja auch eine lange Geschichte in der Manipulation von Informationen von Seiten der Stasi in der DDR, in der NS-Zeit. Das thematisiere ich ja auch am Schluss so ein bisschen. Und das ist natürlich auch das, was uns alle angeht, aber auch besonders uns Deutsche.
Aber was ist da jetzt Ihr Job? Was ist Ihre Rolle als Schriftstellerin? Wollen Sie jetzt sich engagieren? Wollen Sie aufklären? Oder wollen Sie eher diesen Abgrund zeigen und wir sehen rein?
Naja, in erster Linie will ich eine verdammt große Geschichte erzählen. Hm. Und für mich sind das alles nur verschiedene Dimensionen. So wie wenn Sie sich ein Gemälde anschauen und da ist die Farbe und da ist der Strich und da ist das Material und da gibt es vielleicht noch einen Rahmen oder es gibt keinen, vielleicht gibt es auch einen Materialmix, vielleicht ist es eine Skulptur, vielleicht gibt es eine Bedeutung und all diese Dinge, die spielen ineinander. Ich trete nicht an, um zu sagen, heute wird es Zeit für ein politisches Statement, sondern es ist sozusagen alles politisch. Die Figuren, wie sie handeln, welche Namen sie tragen, aus welchem Land sie kommen, die Konstellationen, die Schauplätze. Das ist keine gelackte, schöne Welt. Und natürlich auch das Thema, was diesen Roman umtreibt. Wenn ich überhaupt ein Anliegen habe, dann ist es zu sagen, wie es vielleicht uns manipuliert und dass es auch dadurch sehr viele Opfer gibt.
Ich nehme das Stichwort, alles ist politisch, total gerne auf. Sie machen auch selbst Politik, Literaturpolitik. Unter anderem schreiben Sie für einen Blog mit dem Namen Herland, in dem ausschließlich Frauen, ausschließlich Autorinnen schreiben, unter der Überschrift Feministischer Realismus in der Kriminalliteratur. Mhm. Was ist das denn? Was ist feministischer Realismus?
So wie ich es verstehe, bedeutet es, politisch die Stimme zu erheben als Frau. Die Frauen, die dort organisiert sind, tun das alle auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich fühle mich zum Beispiel auch verpflichtet, trotz der Abgehobenheit meiner Romane, dass sie ganz tief verwurzelt sind in der Realität. Ich möchte sozusagen, dass Sie sehen vielleicht die Krone in diesem Roman, aber die Wurzeln dieses Romans stecken ganz tief in unserer Gesellschaft. Und was wir dort machen und was ich dort mache, ist natürlich auch den Betrieb den Literaturbetrieb, insbesondere im Kriminalroman, auch kritisch zu beleuchten. Und ja, eins meiner Lieblingshobbys ist natürlich auch Zählen.
Das wollte ich gerade mal fragen. Also Sie schildern das jetzt so fast so ein bisschen distanziert, wenn man Ihre Texte da liest. Die sind ganz schön wütend. Was ist denn das Hauptproblem aus Ihrer Sicht?
Ich muss Sie direkt korrigieren.
Okay.
Die sind nicht wütend.
Okay.
Die sind einfach sehr direkt, sehr ernst, sehr ehrlich. Und sie sind, finde ich, auch ziemlich komisch. Ich glaube, das ist auch ein Klischee, womit wir Schriftstellerinnen und wir Frauen, die wir die Stimme erheben, immer zu kämpfen haben. Wenn wir Sachen auf den Punkt bringen und sie präzise benennen, dann wird uns oft emotionale Wut unterstellt. Ich will zugeben, ich bin leicht verärgert.
Okay.
Aber macht einen entscheidenden Unterschied, denn das beinhaltet immer noch einen kühlen Kopf. Und dazu gehört eben auch das Zählen. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, wenn Sie Radiosendungen gucken. Ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandradio. Ich lese die Feuilletons. Und was ich als erstes mache, ist, ich zähle durch. Wie viele Frauen werden besprochen? Wie viele Männer werden besprochen? Wie viele Männer moderieren? Wie viele Frauen bereiten Berichte vor? Und da gibt es gerade im Kriminalroman immer noch eine wahnsinnige Diskrepanz. Eine, kann man sagen, sehr große Benachteiligung.
Also Bücher, die Männer geschrieben haben, werden hauptsächlich von Männern besprochen.
Ja, Männer besprechen Männer und lustigerweise besprechen auch Frauen häufig Männer. Sie merken, das Problem teilen wir uns.
Wie erleben Sie das selbst? Wie haben Sie das mit Ihrem Buch erlebt oder mit Ihren Büchern?
Das ist die andere Seite der Medaille. Ich bin ja dafür, dass ich quasi mit einem kleinen Roman bei Knauer gestartet bin, unheimlich herzlich aufgenommen worden und auch unheimlich verstanden worden von der Kritik. Das ist das Pfund, mit dem ich wuchere. Dass da offensichtlich was angestoßen wurde, dass ich in einer Art und Weise schreibe, die zeigt, dass es mehr ist als blutiger Mord an armer junger Frau. Ja?
Okay.
Und ja, das, ich habe das sehr positiv erlebt.
Und wenn man es aufs generelle Problem guckt, was müssen wir tun? In einem Text schreiben Sie, ich will Quoten. Sie wollen Quoten.
Ja.
Wie werden die genau aussehen? Wie soll das funktionieren?
Ich habe, wie sehr viele Schriftstellerinnen, darauf gehofft, dass sich jeder Journalist, jede Journalistin selbst Quoten auferlegt. Mhm. Wie machen Sie das?
Ja, wie mache ich das? Genau, ich denke dann auch, also ich arbeite zum Beispiel bei der Krimi-Bestenliste mit, da zählen wir auch immer mal wieder die Frauen und merken, es werden hauptsächlich tatsächlich Männer besprochen. Da haben wir es auch mal probiert, dann haben wir gesagt, machen wir es anders, jetzt versuchen wir mal mehr Frauen drauf zu tun. Das ist natürlich total schwierig, Riesenstreit plötzlich, dann kommt dieses alte Argument, wir wollen doch nach Qualität und nicht nach Geschlecht gucken und so weiter. Das ist extrem schwierig zu lösen, muss ich sagen. Ich habe keine gute Idee. Dass ich jetzt einfach nur sage, na, dann lese ich ab jetzt nur noch Bücher von Frauen und bespreche die. Nee, soweit bin ich auch noch nicht.
Wissen Sie was, hat der MDR tatsächlich auch mal ausprobiert und hat einen Monat lang nur Frauen besprochen. Das ist natürlich, Sie müssen sich das so vorstellen, das war für mich wie ein Luftholen, ja? Weil ich verstehe das Problem, Sie identifizieren sich natürlich auch als Mann und als männlicher Journalist mit männlichen Themen. Manchmal habe ich fast das Gefühl, dass viele auch mit Stoffen von Frauen einfach wenig anfangen können, weil die Lesegewohnheiten von Kind auf in den Schulen völlig andere sind. Wir alle sind mit der Literatur von Männern groß geworden. Und mein Motto wäre, also ich habe ein sehr hartes eigenes Controlling, ich bespreche auch selbst Romane und ich versuche mehrheitlich Frauen zu besprechen, bespreche aber auch männliche Kollegen. Aber mir wäre daran gelegen, dass wir tatsächlich versuchen, zumindest eine Parität zu erreichen. Ich möchte mich auch nicht zufrieden geben mit einer Frau und drei Männern. Ich kenne auch viele Frauen, die sagen, oh, das ist doch schon besser als früher. Da kriege ich Zustände. Ja?
Katja Bonnet, Sie haben mich erwischt. Krähentod von Katja Bonnet ist im Knauer Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch. War super. Danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Menden. Und auch Ihnen vielen Dank.